suchen, ja. Das ist genau der Weg, wo ich auch diese Woche unterwegs war. Suchen, neu suchen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder, liebe Schwestern, heute Morgen fällt es mir schwer, sehr schwer zu predigen. Was soll ich weitergeben? Da ist die Predigtreihe auf der einen Seite und die Aktualität auf der anderen. Kann ich einfach so zur Tagesordnung übergehen und die Predigtreihe abarbeiten? So tun, als gingen mich die Ereignisse gar nichts an? Das kann ich nicht. Daneben ist aber auch das Wissen, dass in der Welt nichts zufällig geschieht. Gott steht ja auch über dem Bösen. Und er wusste alles. Den Predigttext von heute und die Ereignisse in der Ukraine. Da braucht doch die Gemeinde, du und ich, Ermutigung, echten Trost, Auftrag, Proviant für die kommende Woche. Und dazu gibt ja das Thema aus Matthäus 6 nicht viel her. Am Donnerstagabend war die Einleitung von Lea und die Anbetungszeit von Esther fertig geplant, die Predigt schon zu 3/4. Und dann geschieht doch das, was niemand erwartet hat. Ich bin früh erwacht, weiß nicht, um 2 Uhr, 3 Uhr. Da habe ich angefangen, hin und her zu überlegen. Muss ich tiefer graben? An einem anderen Ort graben? Schließlich habe ich beschlossen, Neustart. So nehme ich euch jetzt heute Morgen mit auf die Suche, auf der Suche nach dem Weg, ob das zielführend sein wird, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, wenn Gott schon einen sprechenden Esel und einen krähenden Hahn brauchen kann, um einen verirrten oder gefallenen Menschen zurechtzubringen. Ich meine da Bileam und Petrus. Dann habe ich auch große Hoffnung, dass er für uns, für mein und dein Herz, etwas bereithält. Zunächst der vorgeschlagene Predigttext. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Einfach, wir haben es mit Gottes Wort zu tun. Habt aber Acht, dass eure Gerechtigkeit ihr nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie vor den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer drein sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Soweit Gottes Wort. Wir nehmen wieder Platz. Jesus sagt das zu seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, dort auf dem Berg im Norden des Sees Genezareth. Natürlich sind da auch noch viele Mitläufer dabei. Ja, selbst Vertreter der geistlichen Elite, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Jesus hält diese Predigt in einem besetzten Land. Die Römer haben das Sagen. Jesus hält diese Predigt in einem fehlgeleiteten Land, geistlich fehlgeleitet durch die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer und auch die Essener. Denen ging es ja allen mehr um den eigenen Machterhalt, um den eigenen Wohlstand, statt um das Wohl des Volkes. Sie waren eine selbsternannte geistliche Elite, die lieber Applaus und Bewunderung des Volkes suchten, als die Ehre Gottes. Das ist die Beschreibung des religiösen Establishments, das zum eigenen Wohl Verbrechen begeht und das mit frommen Worten zu kaschieren versucht, deren Worte vom Himmel reden, aber deren Taten zum Himmel schreien. Lest das mal nach, Matthäus 23. Die Elite, die immer wieder den Applaus der Massen sucht, teilweise auch erhält, aber die Menschen leer zurücklässt. Und da ist das Volk Israel fehlgeleitet auch durch teilweise korrupte Priester und deren Leitung, den hohen Priestern. Ich denke da an die Verurteilung von Jesus. Ein Volk fehlgeleitet durch Beamte, die das Wort, das Volk nach Strich und Faden ausgenommen haben, deren Unehrlichkeit sprichwörtlich war. Ich erinnere an Zachäus. Und genau da hinein spricht Jesus. Und in der Stille der Nacht habe ich angefangen zu überlegen, was geht da eigentlich ab in der Ukraine? Wie kann ich das deuten? In die Heilsgeschichte einordnen? Ich gebe nur wenige Gedanken. Sonst brennt das Mittagessen noch an. Das Böse, wenn ich das so sage, dahinter steht immer Satan, des Menschen zeigt offen seine Fratze. Eine schreckliche Fratze. Die Fratze des Todes und der Zerstörung. Diese Fratze zeigt ganz offen das Recht des Stärkeren, dem sich alles unterordnen muss, bis zum eigenen Niedergang. Wir haben das in Europa schon erlebt, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Und es ist nichts anderes als das, was in Syrien, im Jemen, Somalia, im Sudan, in Afghanistan und an verschiedenen anderen Orten auf der Welt auch geschieht. Nur das ist und war weit weg von uns. Da waren andere Religionen damit darin beteiligt. Aber alles ist gleich. die uralte Doktrin, die nichts, vor nichts zurückstreckt, ob sie von linker oder rechter Seite ist. Im Bösen sind sie beide gleich. Und das Böse hält sich nie an Abmachungen, nie an Verträge. Und wir im Westen, in der sogenannten freien, demokratischen Welt, was haben wir dieser Fratze des Bösen entgegenzusetzen? Sind wir ehrlich? Nichts außer ein paar markigen Worten. Warum? Weil wir genauso Gottes Gebote übertreten, verletzen. Wir sind kein Haar besser. Nur benehmen wir uns etwas gesitteter. Aber Millionen abgetriebener Kinder, sie schreien zum Himmel. Nur geschieht das nicht in der Öffentlichkeit. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das wird ausgeführt und geholfen. Es schreit zum Himmel. Aber auch das ist nicht öffentlich. Aber eines müssen wir wissen, wenn die Ränder des irdischen Lebens angetastet werden, attackiert werden, dann hat auch die Mitte des Lebens keine Bedeutung, keinen Wert. Und das zeigt dieser Krieg in der Ukraine ganz deutlich. Dann gehören zivile Opfer ganz einfach zum Kollateralschaden. Seht, wir sind nicht besser. Die Umdeutung der Ehe, die Genderisierung, sie zeigen die Fratze des Bösen. Es schreit zum Himmel. Und die westliche Welt sagt Ja dazu, ja auch zu jeglicher Art von Blasphemie Gottes in Texten, Liedern, Filmen und so weiter. Wir im Westen haben dieser Gewalt nichts entgegenzusetzen, weder moralisch noch militärisch, erst recht nicht durch ein gesichertes Glaubensfundament in Gott. Aber dafür feiern wir oder wenige von uns, also wenige im Westen, ausgelassen Fasnacht. Ja, der Feind Gottes, er hat ganze Arbeit geleistet in Ost und West. Ich komme zum nächsten Punkt. Das Gute Gott und das Böse Gott in der Heilsgeschichte. Ja, nur keine Angst, ich komme schon noch zum Text. Zuerst das Böse. Auch das habe ich mir diese Nacht überlegt. Wie ein roter Faden zieht es sich durch die ganze Bibel, die ganze Heilsgeschichte. Das Böse dahinter steht immer Satanschaft, immer Tatsachen, durch die ganze Bibel hindurch. Aber diese Tatsachen sind nur zeitlich. Vorläufig, ich nenne einige, Sündenfall, definitive Trennung des Menschen vor Gott, Verlust der einzigartigen Stellung des Menschen vor Gott, die Bosheit der Menschen vor der Sintflut, die Bosheit der Menschen beim Turmbau zu Babel, man will sich einen Namen machen, die Bosheit der Menschen in Sodom und Gomorra, die Bosheit der Brüder, von Josef aus Hass in die Grube und fort nach Ägypten. Die Bosheit des Pharao und seiner Gewaltigen dem Volk Israel gegenüber. Die Bosheit der geistlichen Elite Jesus gegenüber, die seinen Tod fordern und es auch durchsetzen. Und das Böse richtet sich immer gegen Gott, immer gegen sein Volk, immer gegen seine Nachfolger. Und das wird so weitergehen bis zur finalen Bosheit Gott gegenüber in der Zukunft. Im Buch der Offenbarung ist das ausführlich aufgeschrieben. Und jetzt sind wir da mittendrin. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und dann die große Hoffnung, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil die Erlösung naht. Und auf der anderen Seite, das Gute schafft Gott in seiner Liebe, Güte, Gnade und Treue und Barmherzigkeit, auch immer Tatsachen. Aber diese Tatsachen, die sind nie zeitlich. Diese Tatsachen sind ewig. Die hören nicht auf. Gottes Liebe ist ewig, Gottes Barmherzigkeit ist ewig, Gottes Herrlichkeit ist ewig. Und diese Gnade und all das bietet Gott uns heute an. Keine Macht kann das zerstören. Gott setzt auch dem Bösen Grenzen. Gottes Macht ist so groß, dass er selbst im Triumph des Bösen, als Jesus, sein Sohn, am Kreuz hängt, er daraus den größten Triumph der Weltgeschichte macht. Jesus Christus überwindet Tod, Teufel und Sünde und er steht auf. Er geht in den Himmel zurück und er kommt wieder in Herrlichkeit. Aber dann ist mir auch in den Sinn gekommen in dieser Nacht, dass Gott oft sehr lange wartet, bis er eingreift. Bei Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, hat es 120 Jahre gedauert, bis er eingegriffen hat. Beim Volk Israel in Ägypten 400 Jahre. Vor der Wegführung nach Babylon hat Gott Jahrhunderte Gnade walten lassen. Und heute stehen wir schon seit 2000 Jahren bald im Zeitalter der Gnade Gottes. Unverdient für eine Menschheit, die gegen Gott ist, gegen Gottes Gebote handelt, die Gott negiert, verspottet. Aber so ist Gott gnädig, barmherzig, voller Güte und Treue. Und eines dürfen wir wissen, in all dem Schrecklichen, dem wir jetzt fast von der Tribüne aus zusehen dürfen, da wird Gott ein Ende setzen. Wann, weiß ich nicht. Aber es braucht ein Wort von ihm. Wir können das nachlesen in Offenbarung 18, 19. Soweit dieser kurze, lange Exkurs. Und jetzt die große Frage an euch. Ja, was hat das alles mit dem Text zu tun, den wir gelesen haben am Anfang? Übers Almosen geben, übers Beten, übers Fasten. Ich stelle neu die Frage. Ist das eine das, das andere das? Oder was hat das miteinander zu tun? Hat jemand eine Ahnung? Macht jemand einen Vorschlag? Oder meint ihr, Jesus redet da etwas, das nicht mit der heutigen Aktualität zu tun hat? Der gemeinsame Punkt ist folgender. Es geht immer um die Selbsterhöhung des Menschen, um das Mehrscheinen, als wir sind, um sein groß sein wollen ohne Fundament. Heute geht es ja um die Anzahl Followers oder Klicks. Heute wird sogar der Ballbesitz in Prozenten im Fußballmatch positiv gewertet, obwohl man dann verliert. Es geht um eine Art, in all diesen drei Dingen, von Selbstbeweihräucherung, einer Selbstüberschätzung der eigenen Macht und Möglichkeit. Und andererseits geht es ums Negieren des Wortes Gottes und von ihm selber. Und das fängt nicht erst in der Ukraine an, so massiv, so entsetzlich, unübersehbar, sondern das äußert sich ganz schön subtil im Alltäglichen, in christlichen Tugenden, im Geben, im Beten und im Fasten. Davor warnt seine Jünger, warnt Jesus seine Jünger. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Es geht um die praktische Auswirkung der empfangenen Gerechtigkeit Gottes, wenn er uns erlöst hat durch Jesus Christus. Darum gibt es auch Übersetzungen, die statt Gerechtigkeit hier Frömmigkeit haben, weil es etwas zu tun hat mit unserem Alltag. Denn die Gerechtigkeit Gottes soll nicht nur unser Herz und unser Denken ausfüllen, sondern Hände und Füße bekommen, ausgelebt werden, ganz praktisch. Aber da steht doch gerade das Gegenteil, ist man versucht zu denken. Ja und nein, vom Buchstaben her schon, aber nicht vom Motiv, von der Herzenshaltung her. Denn Gott ist der Einzige, der unser Herz kennt. Ich möchte euch ganz an einem Beispiel zeigen, was ich meine. Am Ende von den 90er Jahren haben wir in dieser Gemeinde einen Jugendmitarbeiter gehabt, Mike Gray, ein begabter, liebenswürdiger Christ. Ich habe ihn dürfen begleiten und in so verschiedenen Sachen in Anlehren versuchen weiterzubringen. Und da sind wir wieder einmal zusammen unterwegs gewesen und ich wollte ihm zeigen, wie man Menschen ansprechen kann, in ein Gespräch verwickeln über den Glauben. Und ich habe es auch gemacht. Ohne Erfolg. Bin nicht weit gekommen. Letztlich nutzlos. Warum? Ich wollte ihm imponieren, statt Gott zu gefallen, statt mich von Gott brauchen zu lassen. Meine Ehre statt Gottes Ehre. Und das geht bei Gott definitiv nicht. Er teilt nie seine Ehre mit jemandem. Das war eine tüchtige Lehre für mich. In all diesen drei Bereichen, die Jesus erwähnt, geht er immer gleich vor. Zuerst sagt er, was und wie sie es nicht tun sollen. Zweitens, dann bekommt das vernichtende Urteil von Gott. Ihr Lohn ist dahin, alles schon gehabt, vergebens. Das heißt, ohne Bedeutung und Wert, umsonst. Er meint damit kurzfristig Applaus des Menschen, aber nichts Bleibendes, artig geklatscht, vielleicht bewundert und gedacht, das muss ich auch so machen. Ja, ist das ein großes Vorbild. Aber weil Gott immer das Herz ansieht des Menschen, kennt er die Motive. Und wenn nicht der Heilige Geist der Motor ist, dann fällt eben dieses vernichtende Urteil vergeblich. Kein Lohn. Und dann sagt er ihnen, wie sie geben, beten, fasten sollen. Wie du und ich geben, beten, fasten soll. Immer im Verborgenen. Warum? Eine einfache Begründung. Der Vater sieht ins Verborgene und er ist der reiche Vergelter. Ganz einfach, dort im Verborgenen, allein vor Gott, da bist du ehrlich, authentisch, echt, weil Gott dein Herz kennt. Aber in der Gesellschaft sind wir das auch. Gott sagt, bleib in meiner Abhängigkeit, mach dir und den Menschen nichts vor. Nicht ich für Gott, sondern Gott durch den Heiligen Geist für den Nächsten. Ich habe jetzt einiges gesagt, möchte noch ein paar Gedanken weitergeben zum Geben, einen Gedanken zum Beten. Und nichts sagen zum Fasten. Die Zeit läuft sonst davon. Es wird gesagt, wegen dem Almosen. Ein Almosen war damals eine Tat aus Mitleid und Erbarmen. Also geben aus Mitleid und Erbarmen. Und wenn du und ich an die vielen Bettelbriefe denken und sie analysieren, die so unbestellt ins Haus flattern, dann beginnen doch viele oft mit einer Geschichte, die ans Herz rühren soll. Es ist nicht kontrollierbar, ob sie wahr ist. Und wenn das dann noch zur Weihnachtszeit oder zur Osterzeit ist, ja, dann sind wir ja besonders empfänglich. Und Jesus bezeichnet genau dieses öffentliche Gebaren der Pharisäer als heuchlerisch. Sie seien Heuchler. Ursprünglich war ein Heuchler ein Sprecher im Theater. Er wurde dort so genannt. Später, wenn er eine Rolle spielte, jemand, der etwas vorgibt, Heuchler. Wenn man eine Maske trägt, Heuchler, sie geben etwas vor, was sie nicht sind. Heuchler nennt Jesus die Pharisäer. Sei nicht so wie sie. Die geben etwas vor, was sie nicht sind. Und das ist doch heute so mit vielen Berühmtheiten. Es wird doch immer wieder alles getan, um wieder mal im Rampenlicht zu stehen, im Gespräch zu bleiben. Aber es bleibt vieles hohl ohne Relevanz. Aber es geht nicht nur um die Promis. Es geht auch um uns Persönliche. Wir sind oft kein Haar besser, auch wenn es auf einem tieferen Level passiert. Die Pharisäer zeigten ihre Barmherzigkeit mit viel Pomp und Getöse unterwegs in ihrem Spendenverhalten im Tempel. Schaut her, was wir alles geben. Heute ist es nicht anders. Der Grundsatz lautet, tue etwas Gutes und dann sprich darüber. Lade, wenn möglich, noch das Fernsehen ein, um einen Film zu drehen über dein Projekt. Das bewirkt ein positives Image. Dann bist du auch für die Werbung interessant und das generiert mehr Spenden. Und du stehst groß da als Wohltäter vor den Menschen. Und wir Christen, du und ich, das Herausposaunen ist uns fremd. Da haben wir Schweizer sowieso keine Probleme. Wir sind ja von Natur aus diskret. Aber wie gehst du um mit Spenden? Wem gibst du, wem nicht? Es gibt ja bei uns kaum Bettler, bei uns auf dem Land schon gar nicht. Wie gehst du um mit Spenden? Eine schwierige Frage. Den Zehnten geben und nicht mehr. Gutes Prinzip. Aber der Zehnte ist ja keine neutestamentliche Forderung. Die Forderung dort lautet, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Oder spendest du mit der Boxermentalität, geben ist seliger als nehmen. Oder spendest du, solange du Vorrat hast, nach Zufallsprinzip. Oder wie? Mein Schwager, der Theo Schüpp, und seine Frau, meine Schwester, die leben in Sao Paulo. Als wir sie mal besucht haben, vor vielen Jahren, bin ich mit ihm in Sao Paulo gsi. Wir sind unterwegs gsi, haben miteinander Schweizerdeutsch geschwätzt. Da sind verschiedene Leute gekommen und haben uns angeredet. Falsch uns. Immer der Theo. Nie mich. Und der Theo, der hat jedem einen Dollar gegeben. Und hat dort wieder einen Dollar gegeben. Und dort wieder einen Dollar gegeben. Wir haben es mal erlebt, dass er über die Straße ist, geht ein Säckchen Pommeschips kaufen. Als wir wieder daheim waren, habe ich gesagt, aber hey Theo, das kannst du doch nicht machen. Einfach jedem, der dich anquatscht, Geld geben, einen Dollar geben. Dann sagt er, ich weiß schon. Aber ich habe Gott, mit Gott eine Abmachung beschlossen. Ich habe zu ihm gesagt, los, eine Woche gebe ich jedem, der mich anredet. Und in der anderen Woche gebe ich niemandem. Und jetzt ist dein Problem, in welcher Woche du mir die Menschen über den Weg schickst. Geben, Erbarmen zeigen. Ganz schwierig. Jesus sagt, diskret im Verborgenen, der Vater wird dir ein Vergelter sein. Es geht um seine Ehre und nicht um das Angesehenwerden vor den Menschen. Du und ich, wir brauchen viel Weisheit im Geben, im Loslassen, echt sein vor Gott, vor unserem himmlischen Vater allein. Ein Gedanke zum Beten. In seiner Predigt spricht Jesus auch das Beten an. Was prangert Jesus an? Wieder nimmt er die Pharisäer ins Visier. Sie, die Jahr aus, Jahr ein über dem Alten Testament brüten, haben eine besondere Art zu beten. An jeder Straßenecke wird gebetet auf dem Weg in den Tempel. Warum das? Ist das schlecht? Nein. Aber die Motive sind nicht echt. Sie vermitteln den Schein. Hört, Leute, ich kann nicht warten, bis ich im Tempel bin zum Anbeten. Darum muss ich schon an dem Straßenecke beten. Und am nächsten Straßenecke genau wieder. Genau das prangert Jesus an. Das Volk soll meinen, ihr Verlangen, Gott zu loben, sei so groß, dass sie das an jeder Straßenecke tun müssen. Ei, sind die fromm. Was für Vorbilder. Jesus sagt, umsonst. Sie haben keinen Lohn. Wie ist dein und mein Beten? Es geht Jesus nicht um die Länge des Gebetes, sondern um die Tiefe, um die Ernsthaftigkeit. Das kürzeste Gebet der Bibel, Hilf, Herr, ist ehrlich und effektiv. In unserer Familie hat sich ein Ereignis geschehen, das ich nicht wird vergessen, vor ungefähr 10 Tagen. Als jüngste Enkelin ist die Mia, 4,25 Jahre. Vor einem guten Jahr hat sie ganz bewusst ihr Leben Jesus übergeben. Sie hat genau gewusst, was sie macht. Und wie es so ist, wenn man eine ältere Schwester hat, irgendwann mal will man das, was die ältere Schwester hat, oder das nicht geben, was die ältere Schwester will, oder auch auf den Schoss hocken von der Mutter, wenn die ältere Schwester dort hockt und so weiter. Und dann geht das Quengel los. Ihr Eltern kennen das alles. Und am Schluss brüllen wir und toben und ich weiß nicht, was alles. Alles passiert. Und vor etwa 10 Tagen, wenn ich mich recht erinnere, am Morgen, in der Skiferie, ist wieder mal so ein Vorfall passiert, sagt Timea zu der Mutter: Du Mami, in dieser Nacht habe ich zum Heiland gebetet. Nimm die Bösigkeit aus meinem Herz und gib mir Liebigkeit. Hat mich geschüttelt. Kurz, prägnant, eindeutig. Und Jesus hat erhört und wird immer wieder erhören. Zweitletzte Runde, ich weiß, es ist schon lang, aber ich muss es noch sagen. 23 Franken 65, hey, das steht ja im Titel. Das meint Jesus im Verborgenen geben, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tun. Auch da eine Geschichte. Sie ist vielleicht 40 Jahre alt. Ich werde die Zahl mein ganzes Leben nie vergessen. Missionsnachmittag, am Sonntagnachmittag, sind viele Leute da. Mein Schwager und meine Schwester erzählen über ihre Arbeit von Sao Paulo. Dann wird ja das Opfer gegeben, man sammelt für sie. Da kommt eine ältere Schwester zu mir und drückt mir das Kuvert in die Hand. Die ältere Schwester, diese ältere Schwester, sehr bescheidener, treu, ist immer da gewesen, für andere, selber nicht auf Rosen gebettet, oft verkannt, hat viel von ihren Tagen und Jahren auf der Schattenseite vom Leben verbracht. Die letzten Monate und Jahre sind schwierig gewesen. Oh, wir haben sie geliebt, die Schwester, unsere Kinder auch. Sie ist mit unseren Kindern auf den Knien in der Wohnung im Haus herumgekrochen. Sie kommt, gibt mir den Briefumschlag und sagt: Das ist für den Theo. Ich kann nicht mehr. Ich zähle das. 23 Franken 65. Sie hätte sich in die Kasse gehen. Aber es ist doch schwierig, an der Kasse das Portemonnaie aufzumachen und alles reinzuleeren, was du drin hast. Ich kann nicht mehr. Es war für den Herr. 23 Franken 65. Und jetzt endgültig das Letzte. Was hat mir geholfen in dieser Nacht? Zurück zur Nacht auf Freitag und dem Nachdenken. Was hat mir geholfen in der Zerrissenheit, im Überlegen, wie ich das alles einordnen soll, was das alles zu bedeuten hat? Und am Morgen lese ich oft aus Spurgeon kleine oder göttliche Verheißungen. Und da steht folgender Vers drin: Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen. Das ist mein Auftrag in dieser Krise. Vielleicht auch deine. Beten, wie ein Priester die Not vor Gott zu bringen. Nicht nachlassen. Dranbleiben, Priester zu sein. Einer, der die Not dieser Nation auf dem Herz trägt. Immer wieder. Und dann gehen, wenn die christlichen Hilfswerke wieder arbeiten können. Und ich frage dich, ich sage es dir, überleg dir, für was beruft Gott dich in dieser Krise. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ja, es war ja in dem Sinne nicht eine Predigt. habe einfach ausgeschüttet, was du mir gesagt hast, gezeigt hast, in dieser Nacht. Und noch vieles mehr. Ich möchte dich einfach bitten, hab Erbarmen mit uns, mit mir, mit jedem Bruder, jeder Schwester. Lass uns mit betendem Herz die Not von dieser Welt und nicht nur von der Ukraine vor dich bringen. Mit einem Herz voller Erbarmen. Dann wird unser Beten und unser Gehen echt, echt von dir. Hilf uns dazu. Amen. Wir werden jetzt das Lied singen. Nun danket alle Gott. Denkt jetzt ja nicht, aha, jetzt können wir wieder zur Tagesordnung übergehen. Wir singen das Lied schnell. Das Lied ist in einer ganz dramatischen Situation entstanden. Im 30-jährigen Krieg. Der Dichter ist der Martin Rinkhardt. Er war Pfarrer in einer Stadt, die bedroht war vom schwedischen König. Und er hat einen grossen Geldbetrag gefordert. Wenn sie ihn bringen, wäre die Stadt verschonen. Und sonst werde die Stadt einnehmen und zerstören. Und in ihrer Verzweiflung haben die Stadtväter, der Bürgermeister, ihn als Pfarrer geschickt. Und er hat, soviel ich weiß, ist alles spontan, seine ganze Gemeinde mitgenommen, ist rausgegangen zu dem König, ist vor ihm abgeknündelt und hat um Erbarmen gefleht. Und in dieser Situation hat er das Lied geschrieben. Parallelen sind rein zufällig. Wir wollen aufstehen und singen, nun danket alle Gott.